In der heutigen Predigt starten wir in eine neue Gottesdienstreihe, die heißt Ostern ändert alles. Das ist so ein Satz, hinter dem ich 100% stehe, weil Ostern so ein einschneidendes Erlebnis in der Weltgeschichte ist, wie kaum ein anderes. Wir werden uns an den Sonntagen, in den Predigten mit Gottes Gnade beschäftigen. Gnade ist ja heute so ein abstraktes Konzept. Wir leben, manche sagen das, in einer ungnädigen Zeit, in einer unbarmherzigen Zeit. Fehler, die du machst, die kann man endlos lang nachverfolgen, dadurch, dass das Internet nie vergisst. Wenn du einmal daneben greifst, wenn du auf Social Media dich einmal am Ton vergreifst, dann geht das ganze Bashing los und das ist einfach unbarmherzig, ungnädig. Und manche erleben es auch im beruflichen Umfeld, dass du als Person oder als Persönlichkeit gar nicht so wichtig bist, wie die Leistung, die du bringst. Das, was du vielleicht mitbringst an Social Skills, fällt bei manchen Vorgesetzten oder Chefs einfach unter den Tisch, weil nur das zählt für sie, was du an Stunden investierst, was als Ergebnis rauskommt. Und vielleicht ist es ja auch so, wir können Gnade gar nicht so gerne annehmen, so leicht annehmen, weil es eigentlich nichts umsonst gibt. Alles, was umsonst ist, hat irgendwie einen Haken. Wir sagen ja auch, wer billig kauft, kauft zweimal. Das heißt, es muss schon was kosten, wenn es auch was wert sein soll. Qualität hat seinen Preis. Und das macht es uns nicht unbedingt leicht, wenn es um Gnade geht, wo wir sagen, dass Gott uns umsonst rechtfertigt, dass Gott uns gnädig ist. Es fällt uns also nicht leicht, Gnade zu akzeptieren. Vielleicht kennt ihr diesen englischen Spruch, der heißt, there is no free lunch. Or there is no such thing like a free lunch. Mit anderen Worten, ein Mittagessen umsonst, eine Einladung zum Mittagessen umsonst, die hört sich nur kostenfrei an. Da steckt was dahinter. Da ist ein Hidden Cost, eine versteckte Kosten, so nach dem Motto, ja, die Rechnung kommt irgendwann später. Die Person, die mich einlädt, irgendwas will sie von mir. Irgendwas ist dort. Und wie gesagt, manchmal fällt es uns deshalb schwer, über Gott nachzudenken, der gnädig ist und ihn als den gnädigen Gott einzuordnen. Und deshalb möchte ich euch mit dieser Predigt auf so eine Reise einladen, auf so eine Entdeckungsreise, wie sich Gnade anfühlt. Und ich möchte versuchen, dass wir nicht bei Gnade stehen bleiben als ein juristisches Konzept, so nach dem Motto begnadigt, sondern ein Stück weitergehen. Wir sprechen ja auch an manchen Stellen im Alltag von Gnade. Zum Beispiel, wir merken oder wir wissen, wenn wir Gnade erfahren, wenn wir sie erleben. Und wir wissen aber auch, wie es sich anfühlt, wenn sie ausbleibt. Wenn jemand ungnädig mit uns umgeht. Ein Schiedsrichter kann gnädig sein. Und er zückt noch nicht in der dritten Minute gleich die gelbe Karte, sondern lässt das Spiel erstmal ein bisschen laufen. Und ist am Spielfluss mehr interessiert, als dass er jetzt die Regeln durchboxt. Er guckt erstmal, was sich jetzt entwickelt. Vielleicht ist da jemand einfach noch übereifrig, übermotiviert, ist gerade wie ein Heißsporn auf den Platz gekommen. Und jetzt lässt das erstmal laufen, der Schiedsrichter, und lässt Gnade vor Recht ergehen. Oder ein Gericht ist gnädig, weil ein Angeklagter einsichtig ist. Und weil er etwas bedauert, was er getan hat. Wir sagen sogar, das Wetter ist gnädig, das Wetter hat es gut mit uns gemeint. Das Sturmtief drehte ab, das Konzert konnte stattfinden. Und so ein schönes Beispiel, was ihr wahrscheinlich im Berliner Raum besonders merkt, wenn ein Busfahrer gnädig ist, dann ist das die Wohltat für die Seele. Der Bus hat Verspätung, ich noch mehr. Der Bus steht an der Haltestelle, alle sind schon aus- und eingestiegen, ich renne noch, gehe in meinem Herzen davon aus, der fährt wieder weg. Und er wartet und wartet und der Weg wird länger und länger, aber ich schaffe es, rechtzeitig reinzukommen und kann mein Glück und meine Gnade kaum fassen, dass ich in diesem Bus mitfahren darf, obwohl ich zu spät war, obwohl der Bus eigentlich noch 2 Minuten wieder reinholen musste und jetzt sitze ich drin und habe einfach diese Gnade erlebt. Das ist Gnade im Alltag und sie spielt eine Rolle. Wir können was damit anfangen. Aber viele Leute verstehen Gottes Gnade für ihr Leben nicht, wie Gott gnädig sein kann. Es gibt Leute, die leben in Rebellion, getrennt von Gott, und sie wissen nicht, dass es so einen himmlischen Vater gibt, der sie liebt, der gnädig mit ihnen ist. Und es gibt auch Gläubige, Leute, die Jesus nachfolgen, die empfinden Gott gegenüber so eine Scham, und sie verurteilen sich selbst wegen Dingen, die sie tun, was sie vielleicht vermeintlich sind. Sie leben in Sünde, haben Angst zu versagen. Und wie viele von uns konzentrieren sich auf ihre Taten, auf das, was wir leisten können, auf das, was wir tun können, weitergeben können und so weiter. Und so haben wir es mit Gnade manchmal gar nicht so leicht. Manche sind vielleicht entmutigt oder sie schämen sich, weil sie etwas nicht haben, weil sie etwas nicht sind, weil sie den Anforderungen nicht entsprechen. Die Bibel zeigt uns, dass wir gerettet sind durch Gnade. Jesus rettet uns aus Gnade. Und das lesen wir in Epheser 2, Vers 8 und 9 hier auf der Folie. Dort heißt es, aus Gnade seid ihr gerettet. Müsste theoretisch gleich kommen, die Folie. Durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. Dass Menschen gerettet werden, von Gott gerettet werden, ist ein Geschenk. Da können wir selbst nichts noch dazu tun. Weder vorher noch hinterher. Und ich weiß, dass manche diese Herausforderung haben, hey, Gott hat mich gerettet, hat mir so viel geschenkt. Jetzt will ich eigentlich im Nachhinein ein bisschen was von der Rechnung noch bezahlen und ihm vielleicht so ein bisschen beweisen, hey, ich war es schon wert, dass du am Kreuz gestorben bist, Jesus, Ostern und so weiter. Jesus, ich war es schon irgendwie wert, dass du das gemacht hast. Ich weiß, es hat sich alles gekostet, aber es soll ja nicht umsonst gewesen sein. Ja? Ich möchte euch ein paar Beispiele erzählen, was Gnade bewirkt und wie sich Gnade anfühlt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere oder vielleicht werden Erinnerungen wach durch einen Film, der jetzt auf einem großen Streaming-Portal gerade erschienen ist. Der heißt 13 in der Falle. Also die Zahl 13 in der Falle. Und es geht um die Mitglieder einer thailändischen Fußballmannschaft, Jugendfußballmannschaft. Und über sie wird dieser Film, diese Doku-Reihe gedreht. Dort kommen sie auch selber zu Wort. Die sind im Jahr 2018 in dieser Tham Luang-Höhle festgekommen. Sie waren auf einem Ausflug und sind überrascht worden von einem Unwetter und sie konnten aus der Höhle nicht mehr raus. Und schließlich mussten sie 17 Tage in dieser Höhle bleiben, weil sie nicht raus konnten. Und man wusste nicht, die Eltern und so weiter, die wussten nicht, wo die Kinder sind. Und nur weil dort am Eingang Rucksäcke standen, hat man festgestellt, hey, die müssen irgendwie da drin sein. Und Höhle ist jetzt nicht so Größe von der Kapelle, da ist ein Eingang, da ist die Höhle, sondern das ist ein richtiges Höhlensystem, mehrere Kilometer lang. Und man musste erstmal Nachforschungen anstellen, hat dann festgestellt, die Gruppe befindet sich 4 Kilometer vom Eingang der Höhle entfernt und der Rückweg ist abgeschnitten durch das Unwetter. Das Wasser ist gestiegen, das heißt, die Höhlengänge, die nach oben und unten gehen, die waren einfach überflutet. Und es war finster, stockdunkel, man hat nichts mehr gesehen und irgendwann hat man festgestellt, hier, die Kinder kommen nicht zurück, was ist los, wo bleiben sie? Und dann sah man eben die Rucksäcke am Eingang der Höhle und wusste, okay, dort müssen wir anfangen zu suchen. 17 Tage lang waren die 11- bis 16-Jährigen mit ihrem Trainer in der Höhle gefangen, weil dieser starke Regen den Rückweg abgeschnitten hat. Sie konnten sich selbst nicht retten, sie hatten keine Chance gehabt. Es gab Kletterstrecken dabei, wo man richtig Klettersteige zu bewältigen hatte und mit Kindern oder Jugendlichen, die panisch sind, wenn alles glitschig und nass ist, wenn es dunkel ist, wo du nichts mehr siehst in der Höhle, kommst du nicht raus. Du kannst da nicht durch das Wasser tauchen, die Kinder konnten zum Großteil nicht schwimmen. Die Tauchstellen waren einfach zu lang. Man musste an manchen Stellen 30 Minuten lang tauchen, so lang waren die Gewässer gewesen, weil das Wasser so gestiegen ist. Es gab Engstellen beim Tauchen, durch die man hindurch musste. Und mach das mal mit einer Gruppe von Jugendlichen. Da bekommst du als Betreuer Herzklopfen. Schließlich hat die Rettungsaktion richtig lange gedauert. Mehrere Tage, mehrere Wochen hat die in Anspruch genommen, bis nach 17 Tagen alle rausgekommen sind. Marinetaucher waren daran beteiligt, Militärärzte. Und die haben es dann geschafft, unterwegs immer Sauerstoffflaschen zu deponieren. Und dann, wie gesagt, an den Engstellen konnte man nicht mehr mit einer Taucherausrüstung durch. Das heißt, sie mussten im Wasser alles abnehmen und da unten durch so eine Engstelle von, ich glaube, 30 mal 70 Zentimeter die Kinder durchschleusen. Die Kinder hätten selbst überhaupt keine Chance gehabt. Und es gab 3 Marinetaucher von den Navy Seals und den thailändischen Militärarzt, die blieben, nachdem sie die Kinder entdeckt haben, tagelang bei den Kindern in der Höhle, bei ihnen, und sind schließlich nach den Kindern aus der Höhle rausgegangen. Gnade ist die Bereitschaft der Helfer, ihr eigenes Leben, ihren eigenen Komfort hinten anzustellen und zu sagen, Ich riskiere das, um die zu retten, die sich nicht retten können, die verloren wären. Das ist Gnade. Gnade, und das kommt jetzt auf der Folie, ist unbegründete, unerworbene und unverdiente Gunst. Die Kinder haben nichts erworben an der Stelle. Sie hatten keine Ansprüche erworben, dass sie irgendwann gerettet werden sollen. Es war unbegründet. Menschen sind bereit gewesen, einfach dorthin zu gehen, dort reinzugehen und sie zu retten. Und das ist das, was wir sind. Vor Gott sind wir wie Menschen in so einer Höhle. Wir können uns nicht selbst retten vor Gott. Wir können Gott nicht ähnlich werden. Da gibt es zu viele Stellen, wo wir einfach nicht durchkommen. Da scheitern wir an uns selbst, an unseren eigenen Möglichkeiten, an unseren eigenen Unmöglichkeiten. Vor Gott brauchen wir ihn, der uns rettet, der uns mit Gott gerecht macht. Wir scheitern an unseren eigenen Fähigkeiten, sündlos zu leben. Und das ist Gottes Anspruch als heiliger Gott. Den können wir nicht erfüllen. Und das ist unsere menschliche Realität. Damit will ich euch kein schlechtes Gewissen machen oder euch einen schwarzmalerischen Spiegel vorhalten. Schau nur, wie du bist. Das ist unsere Realität. Und genau darin sieht uns Gott. In dieser ausweglosen Lage sieht uns Gott und macht sich auf den Weg, wie dieses Rescue-Team, was dann hingeht und rettet. Das war natürlich ein riesiger medialer Aufwand. Zwischendurch war das Wetter so schlecht, der Monsunregen hat eingesetzt, dass sie gesagt haben, alles, was jetzt keine Elite-Soldaten, Retter und so weiter sind, ihr müsst jetzt weg, weil es zu gefährlich ist. Draußen vor der Höhle. Nicht gesprochen von denen, die in der Höhle sind, wo das Wasser weiter stieg. Aber es ist gut. Die Doku, die jetzt gezeigt wird, enthüllt, dass es den Kindern gut geht, dass sie gerettet worden sind. Dass sie keine Folgeschäden haben. Sie sind erstmal in Isolation gekommen wegen Bakterien und so weiter, aber sie sind gerettet worden. Und so hat Gott uns in seiner Barmherzigkeit auf eigene Kosten aus unserer Höhle herausgeholt. Dort, wo wir drin saßen und nicht rauskamen. Eine andere Geschichte wurde erzählt von einem Freund von mir, wir bereiten die Predigten, die wir jetzt zu Ostern haben, gemeinsam vor mit anderen Gemeinden von Mabuna. Und das Schöne ist, dass so verschiedene kulturelle Elemente zusammenkommen. Und einer meiner Kollegen hat erzählt, hey, bei uns in Kenia erzählt man so die Geschichte von einem Mann, der vor langer Zeit gelebt hat. Und er kam so in finanzielle Schulden. Und zu dieser Zeit wurde jemand, der eine Schuld zu begleichen hatte, sie aber nicht begleichen konnte, gefasst und ins Gefängnis gesteckt, bis er alles bezahlt hat. Er wurde also festgesetzt. Und wenn jemand aber vorher bereits verschuldet war, dann musste er Zwangsarbeit ableisten. Das heißt, er musste die Schuld anfangen abzuarbeiten. Leider stiegen dadurch die Kreditzinsen weiter an. Das heißt, seine Schuld wurde, obwohl er arbeitet, nicht kleiner, sondern wurde größer. Und es war buchstäblich eine Schuldenfalle. Und es gibt für diese Person quasi drei Auswege. Entweder er verkauft alles, was er hat, um die Schulden zu begleichen, seine Freiheit zu sichern. Also alles, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist. Das Zweite, er stimmt selbst zu, dass er für seinen Gläubiger wie ein Sklave wird und für ihn arbeitet. Oder das Dritte ist, er gibt ein oder zwei seiner Kinder weg, damit sie als Sklaven arbeiten. Das waren die drei Möglichkeiten. Und stell dir also vor, einen Mann, der in dieser Lage arbeiten muss, eine Schuld abtragen muss, ins Gefängnis kommt und seine Familie in dieser Zeit wiederum kein Einkommen hat, weil er ja fehlt und er nichts erwirtschaften kann. Das heißt, kein Einkommen bedeutet ohne Krankenversicherung, dass man sich keine Medikamente leisten kann. Und bei einer miesen medizinischen Versorgung, dass die Familie krank wird, die Kinder krank werden, Antibiotika nicht vorhanden ist und es ihnen einfach nur schlecht geht. Und trotzdem sitzt der Mann im Gefängnis, hoffnungslos und unfähig, an seiner Lage oder der seiner Familie irgendetwas zu verändern. Und stell dir vor, dass eines Tages ein Mann in dieses Gefängnis kommt, einfach aufkreuzt, einen großen Batzen Geld auf den Tisch legt und sagt, hier, das bezahle ich für den Mann, der da hinten in dieser Zelle sitzt. Er zahlt das Geld ein, zahlt den Gläubiger, bei dem er viel Geld schuldet, die gesamte Summe und sorgt dafür, dass er im Rest des Lebens keine Schuld mehr abzahlen muss. Er kennt diesen Mann nicht, diesen Fremden nicht. Er hat nichts getan, um seine Gunst zu erlangen. Und der Mann verlangt auch nichts, sondern es ist einfach nur ein Geschenk. Außer, dass er bat, ja, wir sind befreundet für den Rest unseres Lebens, wir kennen uns. Und so ist dieser Mann plötzlich frei, kommt aus dem Gefängnis raus, sein Portemonnaie ist voll, Er kann einkaufen gehen, ohne dass er jetzt angefangen hat, wieder zu arbeiten oder einen neuen Job gesucht hat. Seine Schulden sind weg. Er braucht nicht mehr inhaftiert zu sein. Und das ist es, was Gnade ausmacht. Jemand kommt in das Leben, so wie Gott es bei uns macht. Wir haben nichts dazu beigetragen, von dem, was wir von Gott bekommen. Er beschenkt uns einfach. Und wir konnten uns es auch nicht verdienen. Das, was Gott uns schenkt, kommt aus freien Stücken. Da konnten wir nicht ansparen darauf. Da konnten wir nicht irgendein Depot kaufen und da ein Ziel erreichen, um dahin zu kommen. Die Erlösung war ein Geschenk, was Gott uns einfach gibt, was er uns einfach macht und was er uns anbietet. Völlig unverdient. Gnade, wie gesagt, ist unbegründete, unerworbene, unverdiente Gunst. Und genau das ist es, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wenn wir jetzt auf Ostern zugehen. Er gibt uns ein Geschenk, das einfach unbegründet ist, um das wir nicht geworben haben, was unverdient ist. Im Neuen Testament wird es an verschiedenen Stellen beschrieben und ich möchte einige Bibelstellen dazu lesen, aus Epheser 2, Vers 1 bis 6, um jetzt, nachdem wir so durch diese Stories ein bisschen das Herz abgeholt haben, die Theologie dahinter festlegen. Auch euch hat er, Gott, mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Und dann weiter. Deshalb hatten wir, wie alle anderen, nichts zu erwarten als Gottes Zorn. Aber Gott ist reich an Erbarmung und hat seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Christus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die durch ihre Verfehlungen tot für ihn waren, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Vor Gott waren wir die Jungs in der Höhle. Vor Gott waren wir der Mann, der in der Schuldenfalle war. Aber dann kam Jesus. Und das ist es, was Gnade bedeutet. In der Ostergeschichte, die wir in den Evangelien lesen, finden wir einen Mann, der Gnade am eigenen Leib erfahren hat. Ein Mann, der gar nicht so oft beleuchtet wird und der gar nicht so oft in den Vordergrund gedrängt wird. Und der Mann heißt Barabbas. Barabbas erfuhr an dem ersten Osterwochenende in Jerusalem, was Gnade bedeutet. Barabbas war ein Rebell, er war ein Mörder, er war ein Anführer und Räuber und er war im Gefängnis, er war inhaftiert. Er ist irgendwie erwischt worden bei dem, was er tat und jetzt wartet er auf sein Urteil. Und die Aussichten für ihn sind einfach nicht gut. Er erwartet die Todesstrafe. Er wurde ins Gefängnis geworfen und das Gefängnis befand sich am Hof des Pilatus, der Herrscher zur damaligen Zeit. Zur gleichen Zeit, wie auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, dort aufkreuzte. Und der Name von Barabbas, er ist schon ziemlich interessant. Sein erster Name war eigentlich Jesus, also er heißt Jesus Barabbas. Und dass die beiden dann irgendwann mal aufeinandertreffen, das ist schon eine kuriose Geschichte. Und Barabbas, so lautet es in den nächsten Bibelversen, Matthäus 27, Vers 15 bis 16, nun war es üblich, dass der Statthalter, Pilatus, jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals saß gerade ein berüchtigter Aufrührer namens Jesus Barabbas im Gefängnis. Also, er wurde nicht nur Jesus Barabbas genannt, der Name, der bestand aus diesen zwei Wörtern. Barabbas allein besteht aus Bar und den Abbas. Und Bar bedeutet quasi Sohn und Abbas bedeutet so viel Sohn des Vaters. Also Barabbas, Sohn des Vaters. Und es ist ein seltsamer Name, wenn du mich fragst, warum gerade kann da nicht einfach ein Peter im Gefängnis sitzen oder ein Uli oder wie auch immer, ohne jetzt irgendeine. Irgendwie hat das eine Bedeutung. Die werden natürlich damals anders geheißen haben, aber dass dieser Mann gerade mit diesem Namen im Gefängnis sitzt, finde ich interessant, weil diese Bildersprache so wunderbar ist. Der Sohn des Vaters sitzt dort im Gefängnis. Und dann lässt Pilatus diesen Fall von Jesus, jetzt von dem Jesus Christus, dem Messias, vor sich bringen. Während des Passafests. Und sein Kalkül war: Ey, die Leute, die können doch nicht den Jesus verhaften hier. Der hat doch eigentlich keinen Mist gemacht. Okay, ich stelle ihm also diesen Barabbas, diesen Mörder gegenüber, mal sehen, was passiert. Und er kommt zu ihnen und dann heißt es im Vers 17, da fragte Pilatus in die Menge, die sich versammelt hatte, wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Und stell dir mal vor, der Pilatus hat die gesamten Leute versammelt, beziehungsweise sie haben in die Bude eingerannt und sie wollen Blut sehen. Die wollen ein Spektakel, die wollen Action, die sind so eine aufgeheizte Stimmung, die wollen einfach, dass jetzt richtig was passiert. Und im Gefängnis lässt er Menschen hereinbringen, die er verurteilen soll. Beiden droht das Todesurteil am Kreuz. Der eine ist Barabbas, ein Mörder, und der andere ist Jesus Christus, der Messias. Aber weil er einen Gefangenen freilassen möchte, der Pilatus, versucht er, dass dieser möglichst Jesus wird. Und er stellt die beiden vor die Wahl. Den Dieb oder den Messias. Willst du den Mörder oder den Messias haben? Willst du diesen einen Terroristen haben oder diesen Lehrer haben? Willst du einen Räuber haben oder willst du einen, der befreit haben? Einen Aufrührer oder einen Erlöser? Und so spricht er zum Volk und sagt dann in den Versen 21 bis 23, wen von beiden soll ich euch freigeben? Barabbas, schrien sie. Was soll ich dann mit Jesus tun, der Messias genannt wird? Kreuzigen, schrien alle. Aber warum? Fragte Pilatus. Was hat er denn verbrochen? Doch sie schrien nur noch lauter. Kreuzige ihn. Also das Volk hatte die Wahl gehabt zwischen diesen beiden. Und er ließ dann den Verbrecher Barabbas frei und überließ Jesus, dem Messias, seinen Platz. Das Kreuz, was für Barabbas bestimmt war, an das hing dann schließlich Jesus. Ich weiß nicht, wie sich Barabbas gefühlt hat. Und in diese Gefühlswelt will ich mit euch kurz eintauchen. Denn die Architektur des Hauses von Pilatus war so beschaffen, dass die Zellen nicht weit weg waren von dort, wo verhandelt wurde. Das heißt, die Gefangenen haben gehört, wenn sich das Volk versammelt. Sie haben gehört, was da draußen vor sich geht. Und so ist da, stelle ich mir vor, ist der Barabbas in seiner Zelle, wartet auf den Tod und er kann die Geräusche von draußen hören. Vielleicht nicht ganz deutlich jedes Wort, aber bekommt die Dynamik mit. Und er sitzt also jetzt im Gefängnis, gemeinsam mit seinen anderen Mitangeklagten. Ich würde nicht sagen, sie chillen dort, aber sie sind im Gefängnis und erwarten, was jetzt kommen mag. Und der Lärm der Menge lässt sie natürlich nicht schlafen. Vielleicht gehen sie so an ihre Zellentür oder an das Zellenfenster ran, um einfach zu hören, was passiert denn da. Und dann schreit die ganze Menge seinen Namen, Barabbas, Barabbas. Und das hört er. Wir wollen Barabbas. Und dann fragt Pilatus, stellt die zweite Frage. Und das nächste, was Barabbas in seiner Zelle hört, ist, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und so sitzt er drin und alles geht seinen Gang, so wie er es erwartet hat. Und so hört er einfach nur noch dieses Barabbas und schließlich das kreuzige ihn. Und für ihn ist klar, es ist vorbei. Ich bekomme, was ich verdiene. Jetzt zahle ich den Preis für das, was ich verbrochen habe. Und er war bereit wahrscheinlich oder auch nicht bereit, am Kreuz zu hängen. Aber er wusste, diese grausame Hinrichtung, das ist jetzt mein Los und das kommt jetzt auf mich zu. Es war für ihn Zeit zu sterben. Und dann öffnen sich die Gefängnistoren, man hört die Wärter, sie kommen mit ihren Latschen und du kennst den Ton mittlerweile, weil du lange im Gefängnis sitzt, du weißt genau, wenn jemand kommt, weil du darauf wartest, was passiert jetzt. Und er weiß, er ist erledigt. Und dann kommt der Wärter auf ihn zu, macht die Tür auf, du bist ein freier Mann. Und er hört, wie sein Name gerufen wird, und wundert sich, was ist hier nur los? Und er hat in dem Moment etwas erlebt, was er wahrscheinlich nie vorher erlebt hat, nämlich Gnade, und mit dem er nie gerechnet hat. Er ist in diesem Moment begnadigt worden, obwohl er das Schlimmste erwartet hat. Und wer hat das Schlimmste auf sich genommen? Jesus. Er ist an die Stelle dieses Mörders getreten. Ich kann mir kaum ausmalen, wie sich das anfühlt. Vielleicht haben die beiden, Jesus und Barabbas, noch so einen kurzen Blick ausgetauscht. Haben sie sich gesehen? Weiß man nicht. Hat Jesus ihn angeschaut? Hat Jesus ihn vielleicht zugezwinkert? So nach dem Motto, passt schon, ist okay. Es ist so geplant gewesen. Hat sich Barabbas dann irgendwann für Jesus entschieden? Keine Ahnung, die Bibel schweigt darüber. Was für ein glücklicher Verbrecher im Endeffekt. Ey, der ist da vollgekommen, ist begnadigt worden. Wie es mit ihm weiterging, wissen wir nicht. Aber Jesus nahm das Kreuz, das für Barabbas bestimmt war, auf sich. Der unschuldige Satz, mein Name ist, und er hängt zwischen zwei anderen Verbrechern. Was für eine Erleichterung für diesen Dieb, Was für Qualen für Jesus, den Messias. Und so stirbt Jesus, der unschuldige König, anstelle des verurteilten Dieners, des verurteilten Verbrechers. Und das ist das, was Jesus für mich getan hat, für jeden von uns getan hat. Die Bibel sagt uns, dass wir alle unseren Mist gebaut haben. Und dazu brauchen wir gar nicht die Bibel, um dass uns das bewusst wird. Das sagt uns unser eigenes Gewissen, das sagen uns unsere Mitmenschen. Wir ecken an mit dem, was wir sind, wir ecken an mit dem, was wir tun und wir bekommen es gespiegelt. Wir merken an manchen Stellen, dass Streit entsteht und wissen, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Versöhnung. Und die Bibel gibt uns die theologischen Konzepte dazu, wie wir es lesen im Römerbrief, Kapitel 3, Abvers 23. Dort heißt es, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir spiegeln also nicht mehr wieder die Reinheit Gottes, die Klarheit Gottes, das Wunderbare Gottes, das wie Gott einfach wunderbar und perfekt ist. Das spiegeln wir von unserer Natürlichkeit nicht mehr wieder. Wir haben es verloren. Und gleichzeitig sagt auch die Bibel ganz klar, der Lohn der Sünde ist der Tod. Unser geistlicher Tod, unser natürlicher Tod, das ist der Lohn der Sünde. Aber dafür ist Jesus gekommen und hat diesen Platz eingenommen, unverdient. Ich möchte am Ende der Predigt für verschiedene Gruppen von Leuten beten. Ich weiß nicht, wo du dich angesprochen gefühlt hast. Vielleicht haben dich die Beispiele angesprochen, weil du gemerkt hast, hey, ich spüre durch dieses Höhlenbeispiel zum Beispiel, wie sich Gnade anfühlt, wie sich Verlorenheit anfühlt. Vielleicht durch die Situation von Barabbas, jemand, der völlig überraschend freikommt, der eigentlich damit rechnet, dass er die Konsequenzen tragen muss und plötzlich kommt Jesus in sein Leben und es wird komplett anders. Ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist. Vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, so schlimm war ich gar nicht. Also Verbrecher, ich war eigentlich ganz gut unterwegs, auch bevor ich Jesus gekannt habe. Vielleicht sagst du, ich bin gerade dabei, Jesus kennenzulernen, wird mehr oder weniger bewusst, wie Jesus ist. Vielleicht bist du aber auch in der Situation, wo du merkst, hey, ich fühle mich schuldig Gott gegenüber, obwohl Gott meine Schuld mir abgewaschen hat und komme irgendwie nicht so richtig da raus aus dem Ganzen, weil mir immer wieder auffällt, wie ich bin oder weil mir andere Leute spiegeln, wie ich bin und möchte da eigentlich gerne rauskommen, möchte so eine Last loswerden. Und da möchte ich für beten heute. Und möchte genauso beten, wenn du das Gefühl hast, du bist unqualifiziert, für Gott vielleicht, für andere Menschen, für verschiedene Dinge, dass du merkst, hey, Gott nimmt mich an, wie ich bin. Ich muss nicht erst irgendetwas werden, was ich vielleicht nicht sein kann, was ich vielleicht selbst nicht schaffe. Und so möchte ich einfach für zwei Gruppen von Menschen beten. Zum einen für die, die so innerlich kaum zur Ruhe kommen, weil sie merken, hey, ich trage da so eine Last mit mir rum und möchte, dass sie los wird. Und vielleicht auch diejenigen, die zwar Jesus nachfolgen, aber sich in ihren eigenen Augen immer wieder disqualifizieren, weil sie sagen, hey, Gott ist so gut und ich bin schlecht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und für euch möchte ich beten. Und vielleicht kommt die Band in der Zwischenzeit so nach vorne, spielt im Hintergrund etwas, während ich bete. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und uns einfach vor Gott öffnen. Mein Ziel mit der Predigt ist, dass Gnade kein theologisches oder juristisches Konzept bleibt, sondern dass du merkst, wie sich Gnade anfühlt. Und vielleicht hilft es dir, wenn du dir den Film ansiehst, das ist kein per se christlicher Film, aber ein Konzept wird verdeutlicht, etwas, was unverdient ist und jemand in einer ausweglosen Situation gewesen ist. Jesus